Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
150.000 Konten hat Twitter eingeschränkt, 7.000 sogar gesperrt. Das sind Accounts, die im Zusammenhang mit der Verbreitung des Verschwörungsmythos QAnon stehen. Was war das nochmal? QAnon. Sogenannte Deep State-Politiker und Prominente wie Barack Obama, Hillary Clinton, George Soros, die USA in eine Diktatur verwandeln wollen. Und die sind dann auch noch in einen internationalen Kinderhändlerring verstrickt, bei dem Kinder in Folterkellern massenhaft Adrenochrom entnommen wird, das dann Hillary ewige Jugend verleiht. Ihr schüttelt mit dem Kopf, tausende Menschen weltweit glauben aber daran und das ist gefährlich.
Es ist tatsächlich so, dass die Anhänger dieses Verschwörungsmythos sehr aggressiv sind und auch das Gefühl haben, weil da ja wirklich so ein Endzeitszenario beschworen wird, sie müssten jetzt auf die Straße gehen und den bewaffneten Kampf gegen den Deep State aufnehmen. Es gibt Menschen, die Anschläge verüben möchten.
Alexa Waschkau ist das vom Hoxilla Podcast, die hört ihr gleich hier in unserem Podcast. Dazu erleben wir heute einen gut gelaunten Johannes Döbbelt, denn endlich kannst du dir wieder Aluminium unter die Achseln schmieren, ne?
Ja, das Bundesinstitut für Risikobewertung hat sich nochmal aluminiumhaltige Deos genauer angeschaut, wurde ja lange Zeit vor gewarnt. Jetzt gibt es aber eine neue Stellungnahme, eine neue Bewertung und die sagt, wahrscheinlich ist Aluminium-Deo eher ungefährlich.
Das hört ihr hier bei uns. Außer dem Thema, vom Aluminium ist es nicht mehr weit bis zum Silber. Seit Anfang des Jahres schon stark nachgefragt an den Börsen und in den Gold- und Silberläden. Diese Woche aber der absolut heiße Scheiß. Ganz schön gestiegen der Wert von Silber. Was hat Silber, was andere Kapitalanlagen nicht haben? Hört ihr hier im Podcast zum Update am 22. Juli 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Leute, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber diese großen Militärkrankenhausschiffe, die zu Beginn der Pandemie vor New York und Los Angeles angelegt haben, die waren nicht dazu da, Covid-19-Patienten zu behandeln, sondern um 100.000 Kinder aufzunehmen, die aus Folterkellern befreit wurden. Die Kinder wurden nämlich in diesen Kellern gequält. Dabei wurde ihnen Adrenochrom entnommen und das spritzen sich dann Hillary Clinton, Tom Hanks und andere Promis, damit sie ewig jung bleiben. Das glaubt ihr nicht? Ich glaub's auch nicht. Allerdings gibt es viele, viele Menschen, die an diese und weitere Verschwörungen der QAnon-Bewegung glauben. Twitter war das jetzt zu viel. 7.000 Profile im Zusammenhang mit QAnon wurden gesperrt. Bei 150.000 Accounts wurde die Verbreitung von solchen Verschwörungsmythen eingeschränkt. Die Autorin Alexa Waschkau kennt sich damit aus, beschäftigt sich in ihrem Podcast Hoxilla unter anderem mit QAnon. Hallo Alexa.
Hallo.
QAnon, habe ich das halbwegs richtig erklärt? Mit den Kindern dazu wollen laut der QAnon-Erzählung Deep State-Politiker eine Diktatur einführen. Das ist ja alles sehr krude, oder?
Ja, das ist wirklich so die Mutter aller Verschwörungsmythen. Ein anonymer Informant aus engsten Regierungskreisen rund um Donald Trump möchte angeblich Hinweise darauf haben, dass Donald Trump persönlich einen Kampf gegen den Deep State führt, also gegen Hillary Clinton, gegen Obama und überhaupt alle liberalen Kräfte in den USA, die auf der bösen Seite stehen, so sagt er. Und der Kampf um diese entführten Kinder ist tatsächlich so ein ganz zentrales Motiv. Das geht noch zurück auf den Präsidentschaftswahlkampf, auf das Jahr 2016 sogar, dieses sogenannte Pizzagate, als man damals schon den Demokraten unterstellt hat, aus einem Washingtoner Pizza-Restaurant heraus einen pädophilen Ring zu betreiben, wo eben Kinder entführt, gehandelt und misshandelt werden. Und dieses Motiv greift eben auch QAnon wieder auf.
Also hier in Deutschland kennen vielleicht einige das Video eines weinenden Xavier Naidoo, der so ganz wimmernd davon erzählt, er hätte gerade ganz schreckliche Dinge über die armen Kinder erfahren. Weiß man, wer da international hintersteckt oder was das für Leute sind?
Also man kennt natürlich viele Anhänger dieses Verschwörungsmythos. Das sind teilweise sogar Menschen, die für den US-Kongress kandidieren und auch unter Umständen Chancen haben, da hineingewählt zu werden, vereinzelt. Wer tatsächlich der Urheber ist, das ist tatsächlich unbekannt. Man kann jetzt spekulieren, ist es wirklich nur eine Person? Also es ist wahrscheinlich ein Account, der bei 4chan damals im Oktober 2017 damit angefangen hat, diese ganzen Dinge zu posten. Ob es inzwischen eben mehr Leute sind, die das verbreiten, kann man nur mutmaßen. Und dadurch, dass eben diese Accounts auch bei 4chan anonym sind und daher ja auch dieses Anon stammt, weiß man eben nicht genau, wer dahinter steckt. Aber man weiß natürlich, wer das verbreitet. Es tauchen immer wieder Accounts eben auch bei Twitter, oder bisher tauchten diese Accounts bei Twitter auf, die dann auch teilweise von Donald Trump retweetet wurden, die eben solche Inhalte verbreitet haben. Und zum Teil haben auch so berühmte Verschwörungsmystiker wie Alex Jones sind da auf diesen Zug aufgesprungen und haben eben auch diese Inhalte geteilt. Also das kann man schon nachvollziehen, wie sich das verbreitet, und eben auch hierzulande mit Xavier Naidoo und Attila Hildmann, die sowas weiterverbreiten, das weiß man schon. Aber der Ursprung, der liegt schon etwas im Dunkeln.
Twitter hat jetzt bekannt gegeben, dass sie allein 7000 Konten aus diesem Dunstkreis gesperrt haben, und begründet das damit, dass QAnon Schäden auch im wirklichen Leben anrichten würde. Was ist denn damit gemeint?
Das ist tatsächlich so, dass die Anhänger dieses Verschwörungsmythos sehr aggressiv sind und auch das Gefühl haben, weil da ja wirklich so ein Endzeitszenario beschworen wird, sie müssten jetzt auf die Straße gehen und den bewaffneten Kampf gegen den Deep State aufnehmen. Es gibt Menschen, die Anschläge verüben möchten und dann sozusagen Donald Trump persönlich als, den Garanten für ihre eigene Sicherheit anrufen. Also Donald Trump habe ihnen quasi die Erlaubnis gegeben, Menschen verhaften zu können, im Zusammenhang eben mit diesem Verschwörungsmythos, weil die eben auf der Seite des bösen Deep State stehen. Und dann ziehen die eben los und versuchen tatsächlich, jemanden zu entführen oder Anschläge zu verüben. Und das war auch damals bei Pizzagate schon so. Im Herbst 2016 ist tatsächlich jemand in dieses New Yorker Ping-Pong-Pizza-Restaurant marschiert und wollte die Kinder in den Katakomben angeblich, die da gehalten wurden, befreien, und war dann ganz überrascht, als er da nichts vorgefunden hat mit Katakomben, und hat sich dann auch verhaften lassen, hat auch ein paar Schüsse abgegeben. Es ist zum Glück niemand verletzt worden, aber da sieht man wirklich ganz, ganz deutlich, dass Verschwörungsmythen das Potenzial haben, reale Verbrechen auszulösen. Und leider ist es ja auch so hierzulande, dass der Täter von Hanau auch zu diesen Verschwörungsmystikern gehörte und eben auch in Videos davon gesprochen hat, dass böse Eliten Kinder entführen. Und leider muss man ihm eben auch dann diesem Kreis zurechnen.
Wie wichtig ist, beziehungsweise man muss ja jetzt sagen, war Twitter für QAnon?
Twitter war schon ganz, ganz zentral. Die Anhänger von ganzen QAnon-Geschichte tummeln sich natürlich auch auf anderen Plattformen, also Instagram, Facebook, TikTok und alles, was es da so gibt. Aber Twitter war schon wirklich ein großes Netzwerk, und man sieht ja auch an den Dimensionen, an Accounts, die da jetzt gesperrt oder in ihrer Reichweite eingeschränkt werden, was das Ganze für Ausmaße angenommen hat. Im April hat Facebook auch eine vergleichsweise kleine Aktion gestartet gegen QAnon-Inhalt und hat da auch so ein paar Konten gesperrt. Aber man weiß ja, dass Facebook da grundsätzlich etwas zaghafter vorgeht, was diese Dinge betrifft. Und Twitter war sicherlich ein ganz zentrales Element und hat auch dementsprechend in großem Rahmen reagiert jetzt.
Twitter geht gegen die Verschwörungsmythen rund um QAnon vor. Hintergründe waren das von Alexa Waschgau. Die macht mit ihrem Mann Alexander Waschgau den Podcast Hoaxilla. Den bekommt ihr überall da, wo ihr Podcasts findet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
0% Aluminium oder ohne Zusatz von Aluminiumsalzen. Das steht ja mittlerweile auf ganz vielen Deodorants, auf den Packungen drauf. Denn wenn zu viel Aluminium in unseren Körper kommt, dann ist das für unsere Gesundheit nicht gut. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung, kurz BfR, hat deshalb in den vergangenen Jahren immer wieder auf die möglichen Gesundheitsgefahren durch Deos mit Aluminium, Aluminiumsalzen hingewiesen. Und jetzt sagt das BfR aber nein. Nach dem aktuellen Stand sind diese Deos doch eher unbedenklich. Können wir jetzt also wieder Alu-Deos benutzen, die ja auch besser wirken, ehrlicherweise, weil sie die Schweißkanäle tatsächlich verstopfen und nicht nur den Schweißgeruch überdecken? Johannes Döbbelt aus unserem Update-Team hat sich den Bericht des BfR genauer angeschaut. Johannes, woher kommt diese Kehrtwende in der Einschätzung?
Das kommt daher, dass sich die Fachleute beim BfR eine neue Studie zum Thema angeschaut haben. Bislang gibt es laut BfR insgesamt 3 Studien, die eben untersucht haben, wie viel Aluminium von Deos bzw. Antitranspirantien, wie es korrekt heißt, in den Körper kommt, also wie viel dann eben über die Haut in den Körper eindringt. Und die neueste der Studien ist im vergangenen Jahr erschienen. Die ist zwar von der Kosmetikindustrie selbst in Auftrag gegeben worden, aber das BfR hat sich die dann genau angeschaut, auch mit den Autoren selbst gesprochen, noch Rückfragen gestellt und das Institut kommt jetzt zu dem Schluss, nur diese aktuelle Studie ist für uns, also für das BfR, aus wissenschaftlicher Sicht aussagekräftig genug. Das erklärt Thomas Tietz, der ist Toxikologe beim BfR.
Diese neue Studie ist eben deutlich anwendungsnäher. Also sie verwendet tatsächlich ein Auftragsmittel, der wirklich dem Antitranspirans, was wir tagtäglich benutzen würden, sehr, sehr ähnlich ist und macht auch einige andere Dinge besser als in vorherigen Studien. Und aus dieser Studie geht eben hervor, dass tatsächlich deutlich geringere Mengen über die Haut aufgenommen werden, als man bisher angenommen hat.
Laut Thomas Tietz ist diese Menge an Aluminium, die man über Deos aufnimmt, ungefähr 10-mal niedriger, als man bisher gedacht hatte. Und deswegen sagt das BfR jetzt auch, es ist unwahrscheinlich, dass solche Antitranspirantien signifikant zur Gesamtbelastung mit Aluminium in unserem Körper beitragen.
Also neue Studie, neue Einschätzung. Was ist denn eigentlich mit rasierten Achseln? Weil da hieß es ja immer, man muss besonders aufpassen, damit das Aluminium nicht über so kleine Verletzungen, so kleine Schlitze in der Haut noch leichter eindringen kann.
Ja, das hat die aktuelle Studie jetzt nicht genauer untersucht, welchen Einfluss solche Verletzungen haben könnten. Aber die Probandinnen in der Studie, die waren tatsächlich rasiert unter den Achseln. Ob jetzt ganz frisch rasiert oder nicht, das weiß ich allerdings nicht. Aber Thomas Tietz schätzt das insgesamt eher als ungefährlich ein.
Sodass man also sagen kann, dass zumindest von normaler Rasur, wenn man sich jetzt nicht tief schneidet oder so, keine größeren Übergänge ins Blut zu erwarten sind.
Da müssen wir uns damit keine Sorgen mehr machen, zu viel Aluminium in unseren Körper zu bekommen. Selbst wenn wir jetzt Alu-Deos benutzen?
Na, wir sollten schon noch darauf achten, weil es ja eben gesundheitliche Risiken gibt, ne? Wie negative Auswirkungen auf das Nervensystem, auf unsere Nieren und auf die Knochen, wenn dann wirklich zu viel Alu im Körper ist. Die Hauptquellen, über die wir Aluminium aufnehmen, die sind aber eben nicht Deos, sondern das sind andere. Das meiste nehmen wir über Lebensmittel auf. In etlichen Lebensmitteln steckt das drin, zum Beispiel in Tee, Kakao, Schokolade, in Mehrkornbrot, in Salat, auch im Trinkwasser. Es macht jetzt aber wenig Sinn, so auf bestimmte Dinge davon zu verzichten, sagt das BfR. Es geht eher darum, einfach insgesamt so eine ausgewogene Ernährung zu haben, darauf zu achten. Wichtig ist aber auf Lebensmittelverpackungen und auch auf sowas wie Alufolie oder Grillschalen aus Aluminium zu verzichten.
Was ist da noch gleich das genaue Problem? Sag nochmal.
Das Problem ist, dass wenn du saure oder salzhaltige Lebensmittel zum Beispiel auf so eine Alu-Grillpfanne tust oder das Ganze in Alufolie einpackst, dass sich dann das Aluminium lösen kann und du es dann eben über die Nahrung aufnimmst. Also das gilt zum Beispiel für Tomaten, für aufgeschnittene Äpfel, für Käse, für Fisch, der so mit Zitrone mariniert ist, aber auch für mariniertes Fleisch, das grillt man ja oft, und auch für viele andere Lebensmittel, denn vieles ist einfach sauer oder salzhaltig und das BfR empfiehlt fürs Grillen dann besser solche wiederverwendbaren Schalen zu benutzen, also zum Beispiel aus Edelstahl, die gibt es ja auch, oder zum Aufbewahren oder Warmhalten von Lebensmitteln dann statt Alufolie lieber eine beschichtete Aluschale benutzen, wenn es denn unbedingt Alu sein soll, denn diese Beschichtung, die verhindert, dass das Aluminium auf die Lebensmittel übergeht.
Was ist zum Beispiel mit Aludeckeln vom Joghurt, den ja manche gerne mal ablecken, oder mit Getränkedosen aus Alu?
Ja, Joghurtdeckel und auch Aludosen, die gelten ebenfalls als unbedenklich, weil die eben auch diese Beschichtung haben, die Aluminium-Ionen dann nicht durchlässt. Außerdem unbedenklich sind laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung auch diese kleinen Espresso-Kocher aus Aluminium, die man so auf dem Herd stellen kann. Wird aber empfohlen, die nicht in der Spülmaschine zu reinigen übrigens, weil das Aluminium sich dann sonst leichter lösen kann mit der Zeit.
Das wissen wir doch alle mit dem kleinen Espresso-Kocher, dass wir den nicht in die Spülmaschine reinstellen. Können.
Ich wusste das noch nicht.
Echt? Aber du hast wahrscheinlich auch keinen, weil wenn du es einmal gemacht hast, wenn du es einmal gemacht hast, dann weißt du kannst das Ding danach wegwerfen.
Ach so.
Ist total verfärbt und ach, ist ganz ekelhaft. Über Deos, genauer gesagt über Antitranspirantien, nehmen wir weniger Aluminium auf als bisher gedacht. Zu dieser Einschätzung kommt das BfR, das Bundesinstitut für Risikobewertung. Infos von Johannes Döbbelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jedes fünfte Kind in Deutschland gilt als arm. Das sind dann insgesamt fast 3 Millionen Kinder und Jugendliche, die arm aufwachsen. So ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung, die heute veröffentlicht wurde. Die Zahlen der Kinder in Armut in Deutschland, die bleiben weiterhin auf dem gleichen Niveau. Warum ist das so? Darüber sprechen wir mit einer der Studienautorinnen, Sarah Menne von der Bertelsmann Stiftung. Guten Abend, Frau Menne. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Frau Menne, erstmal, was bedeutet es denn, in Deutschland arm aufzuwachsen?
Arme Kinder, das sind Kinder, die in Familien leben, die Hartz IV beziehen oder deren Einkommen weniger als 60% des mittleren Einkommens beträgt. Arm zu sein heißt in Deutschland eben in den meisten Fällen nicht, kein Dach über dem Kopf zu haben oder nichts zu essen zu haben. Aber diese Kinder sind insbesondere in den Bereichen Bildung und Teilhabe unterversorgt. Sie können weniger in ihrer Freizeit unternehmen, leben häufiger in beengten Verhältnissen ohne Rückzugsmöglichkeiten.
Und das wirkt sich dann natürlich auch auf den weiteren Lebensverlauf der Kinder und Jugendlichen aus.
Das ist richtig, denn arm aufzuwachsen heißt oft viele Jahre lang oder sogar die gesamte Kindheit über Mangel und Verzicht zu erleben. Und das bedeutet natürlich auch Scham, denn diese Kinder schämen sich, Freunde mit nach Hause zu nehmen. Sie schämen sich, wenn sie Anträge für die Kosten für die Klassenfahrt stellen müssen. Dann erleben sie sich natürlich nicht so selbstwirksam, wie das Kinder aus anderen Familien tun. Wir wissen aus Befragungen, dass arme Kinder sich eben auch weniger zutrauen und weniger der Gesellschaft zugehörig fühlen. Und dass ihnen auch Lehrer weniger zutrauen, sie schlechter benoten oder ihnen eine schlechtere Empfehlung geben als gleichleistungsstarke Kindern. Und das alles führt natürlich dazu, dass sie Schwierigkeiten haben, einen genauso guten Schul- oder Ausbildungsabschluss zu machen, später einen guten Job zu ergreifen. Und es führt auch dazu, dass sie sich teilweise weniger in unserer Gesellschaft beteiligen, zum Beispiel bei Wahlen oder im sozialen Engagement.
Können Sie sagen, welchen Einfluss die Corona-Krise nochmal darauf hat?
Während der Corona-Krise hat sich die Situation für arme Kinder weiter verschärft, denn viele Dinge sind weggefallen, auf die sie angewiesen waren. Zum Beispiel kostenfreies Mittagessen in Schulen und Kitas, die Tafeln, kostenfreie Beratungs- oder Freizeitangebote. Und viele arme Eltern arbeiten ja auch als Minijobber oder sind gering qualifiziert. Das sind eben genau die Jobs, die als erstes wegen der Krise wegfallen. Und das bedeutet eben, dass die Krise die Situation armer Kinder bei uns noch weiter verschärfen wird.
Ihre Einschätzung, warum ist die Zahl der Kinder in Armut in Deutschland so konstant?
Ja, das hat unterschiedliche Gründe, liegt natürlich auch an der Armut der Eltern, denn Kinderarmut ist ja immer auch Familienarmut. Entscheidend ist aber, dass es bislang eben nicht gelungen ist, das System der finanziellen Absicherung von Kindern ganz neu zu denken. Und zwar von den Bedarfen der Kinder aus gesehen. Denn Kinder sind ja auch keine kleinen Erwachsenen. Sie gehören deswegen auch nicht in ein System des Fördern und Forderns, wie das Hartz-IV-System ist, das auf Erwachsene zugeschnitten ist. Und deswegen brauchen sie eine ganz eigene Grundsicherung. Es ist zwar in den letzten Jahren auch viel getan worden, die Politik war da auch aktiv, aber wir fordern jetzt eben einen Systemwechsel, damit Kinderarmut endlich Geschichte ist in Deutschland.
Aber wie genau könnte das aussehen? Also was müsste politisch getan werden, um das zu ändern? Grundsicherung für die Kinder, wir können den Kindern ja nicht das Geld auszahlen, weil es ist ja dann erstmal bei den Eltern.
Das stimmt. Wir wissen aber auch aus Studien und Befragungen, dass Eltern in der Regel Leistungen, die spezifisch für ihre Kinder auch betitelt sind, auch sinnvoll ausgeben. Natürlich gibt es da Ausnahmen, aber die allermeisten Eltern sparen eben eher bei sich. Das zeigt auch wieder unsere Befragung. Denn selbst wenn Eltern auf bestimmte Dinge verzichten müssen, wie zum Beispiel Winterkleidung oder Freunde nach Hause einladen, dann ermöglichen sie ihren Kindern das weitgehend trotzdem. Eine Kindergrundsicherung hat den Vorteil oder ein Teilhabegeld, wie wir es vorschlagen. Es ist eine einzige Leistung. Eltern müssen nicht zu unterschiedlichen Stellen laufen, immer wieder neue Anträge stellen, immer wieder ihre Geschichte erzählen, sondern sie bekommen das Geld automatisch ausgezahlt und zwar einkommensabhängig. Also dann mehr, wenn weniger in der Familie vorhanden ist. Und wichtig ist aber eben, dass dieses Geld dann an den tatsächlichen Bedarfen von Kindern orientiert ist. Das heißt, wir müssen überhaupt mal diese Bedarfe erfassen, denn so einen Datensatz haben wir in Deutschland nicht. Wir müssten Kinder und Jugendliche selbst befragen, was sie denn brauchen, um gut aufwachsen zu können. Auf Basis dieser Daten dann eine wirklich neue Leistung schaffen. Und klar, Geld allein hilft auch nicht, sondern wir brauchen weiter auch gut ausgestattete Schulen und Kitas, Anlaufstellen, wenn Kinder Probleme haben und Fragen haben. Und natürlich auch Zeit in den Familien, dass sich Familienleben eben auch weiter formen kann und dass alle Familienmitglieder ein gutes Miteinander erleben können.
Sarah Menne von der Bertelsmann Stiftung über eine Kinderarmutsstudie.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Über die eigenartigen Erholungen am Aktienmarkt haben wir schon gesprochen. Über Branchen, die profitieren, haben wir gesprochen, wie zum Beispiel Campingausrüster oder die Brettspielbranche oder Hersteller von Strandkörben. Heute wollen wir mal auf Edelmetalle blicken und da besonders auf Silber. Eine Feinunze Gold, die kostet heute rund 1.600 Euro. Also dafür bekommt ihr eine einzige kleine Münze. Ja? Silber kostet 20 Euro. Für eine Münze. Für 1.600 Euro bekommt ihr also quasi den ganzen Piratenschatz an Silber mit Barren und mit Münzen und allem drum und dran. Dabei ist Silber momentan so teuer wie seit 7 Jahren nicht mehr. Woran liegt das? Sprechen wir drüber mit Konrad Busen aus dem ARD-Börsenstudio. Grüße nach Frankfurt, hallo.
Schönen guten Abend aus Frankfurt.
Gold und Silber sind gefragt momentan. Zum Teil sind die Online-Shops leer gekauft. Wer kauft da momentan ein?
Alle möglichen Anleger kaufen ein, Profi-Anleger, aber auch sehr viele Privatanleger. Es ist zu hören, dass Leute Schlange stehen bei diesen Gold- und Silber-Shops und ihr Erspartes in Geld tragen. Was steckt eigentlich hinter dieser Bewegung hin zu den Edelmetallen? Grundsätzlich sind die Anleger einfach im Moment noch mehr als sonst auf der Suche nach Möglichkeiten, ihr Geld anzulegen. Bei Aktien, da kann man sich ja verwundert die Nase reiben, wie stark deren Kurse gestiegen sind, obwohl wir mitten in einer Corona-Rezession stecken. Und Staatsanleihen oder auch Unternehmensanleihen, also Wertpapiere, die einen festen Zinssatz versprechen, da sind die Renditen, die Zinsen super niedrig und sie bleiben es auch noch lange wegen dieser Anleihekaufprogramme, die die Notenbanken machen. Außerdem wegen dieser massiven Anleihekäufe durch die Notenbanken fragen sich natürlich auch einige Anleger, kann man Anleihen überhaupt noch vertrauen? Das sorgt dafür, dass die Geldanleger jetzt dort suchen, wo sie vielleicht lange nicht hingeguckt haben. Und so wurden eben auch Gold und Silber wieder entdeckt. Und wenn so eine Geschichte mal läuft an der Börse, da ist es auch nicht selten, dass sie einfach immer größer wird. Einfach dadurch, dass wir jetzt gerade drüber reden, Leute an den Märkten drüber reden. Und dann verstärkt das alles sozusagen diesen Run noch mehr.
Gold und Silber sind selten, sind nur begrenzt da auf der Welt. Silber ist dazu noch ein Industriemetall, was nach und nach verbraucht wird, also noch seltener wird quasi. Jetzt spinnen wir mal und schauen in die Zukunft. Könnte Silber mal irgendwann so viel wert sein wie Gold, also 50 Euro pro Gramm?
Du redest ja mit jemandem an der Börse und deswegen darf man auch spinnen und spekulieren. Klar, es ist alles Mögliche denkbar. Seltenheit sorgt dafür, dass Preise steigen. Aber dieser riesige Unterschied im Moment noch zwischen Silber und zwischen Gold, der wird uns noch eine Weile erhalten bleiben. Silber ist auch sehr viel leichter zu kriegen als Gold. Und es hat auch nicht diesen Zauber, den Gold zum Beispiel in Ländern wie Indien hat. Ja, also wenn dort eine Hochzeit ist, dann kaufen die Familien wahnsinnig viel Gold ein. Vielleicht auch ein bisschen Silber, aber die behängen ihre Bräute und ihre Bräutigamme mit Gold. Und deswegen ist dieser Unterschied sicher noch eine Weile da. Für Leute an der Börse ist es übrigens auch gar nicht so wichtig, wie viel absolut der Preis ist. Klar, es lässt sich sehr viel einfacher spekulieren mit Silber, wenn da eine Feinunze, also 31 Gramm, so eine Münze, ne, wenn die jetzt nur rund 20 Euro kostet, das ist viel leichter als 1.600 Euro für eine Unze Feingold auszugeben. Wer hat die schon?
Sprechen wir nochmal über die Corona-Pandemie, die Krise. Es gibt ja Menschen, die sagen, einen kompletten Crash voraus oder einen Zusammenbruch und solche Anlagen in, ich sag mal, was du anfassen kannst, ja, Münzen, Gold- und Silbermünzen, da gehen sie dann gerne rein, wenn sie sagen, das könnte ja irgendwann kommen. Was macht man denn dann damit? Also gehen die dann davon aus, dass du mit einer Silbermünze beim Bäcker bezahlst?
Also es ist natürlich schwer zu sagen, ob die Anleger wirklich glauben, dass es irgendwie zu einem Crash unserer Währungen kommt, weil eben die Notenbanken diese Geldpolitik machen, weil unsere Regierungen so wahnsinnig viel Geld ausgeben, neue Schulden machen, um dem Corona-Absturz entgegenzuwirken. Und dass das geldentwertend wirkt, also dass es Inflation nach sich ziehen kann, das ist sozusagen das, was lehrbuchhaft die Wirtschaftslehrbücher beschreiben. Aber ob jetzt wirklich die Leute glauben, naja, demnächst wird der Euro überhaupt nichts mehr wert sein, das hören wir ja eigentlich auch schon mehr oder weniger, seit es den Euro gibt, seitdem wir diese Krise des Euro hatten vor so ungefähr 10 Jahren. Da haben unglaublich viele Leute gesagt, jetzt bricht die Währung ein, jetzt geht das dem Ende zu, jetzt müssen wir demnächst Tauschwirtschaft machen und jetzt brauchen wir dringend Silber und so. Das ist, also ich glaube, es ist ein bisschen weit hergeholt. Andererseits, Silber, das kann man nicht nur in dieser 31-Gramm-Einheit kaufen, sondern auch in ganz kleinen Einheiten, also 1 Gramm bis 10 Gramm. Das kann sich auch jeder leisten. Und da ist es natürlich schon vorstellbar, dass irgendwann mal Leute in den Bäcker laufen und sagen, hier, Euro habe ich jetzt keine, aber ich habe jetzt Silber und komm, gib mir meine 7 Brötchen für meine kleine Silbermünze. Vorstellbar ist das natürlich schon.
Silber, diese Woche der heiße Scheiß an den Börsen. Konrad Busen war das aus dem ARD-Börsenstudio hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Bluterguss hier, der ist auffällig. Das müsste man eigentlich mal melden. Frankreich geht da jetzt ganz neue Wege bei der ärztlichen Schweigepflicht. Das kennt ihr, ne? Frau oder Herr Doktor, Med unterliegen in Deutschland ja grundsätzlich einer Schweigepflicht, die nur in Ausnahmefällen gebrochen werden darf. In Frankreich, da wurde gestern ein neues Gesetz beschlossen, das medizinischem Personal erlaubt, mutmaßliche Gewalttaten, aber auch psychischen Druck den Behörden zu melden. Dadurch sollen Frauen und Kinder, die zum Beispiel jetzt während der Corona-Pandemie besonders unter häuslicher Gewalt leiden, besser geschützt werden. Wie die Lage in Deutschland ist und ob wir von Frankreich da auch was lernen können, damit hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert beschäftigt.
Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes, et radicales, et en colère.
Immer wieder gingen Ende letzten Jahres Zehntausende auf Frankreichs Straßen, um gegen sexualisierte Gewalt zu protestieren.
C'est compliqué aussi d'en parler, parce que même quand on est amis,
es ist sehr schwierig, darüber zu reden, wenn man Opfer solcher Gewalt ist. Schließlich ist das sehr intim. Man will ja nicht aufdecken, dass die eigene Familie dysfunktional ist. Allein kommt da kaum jemand heil heraus.
Erzählt eine junge Frau am Rande einer Demo gegen Frauengewalt im letzten Jahr. 148 Frauen starben 2019 in Frankreich durch die Hand ihres Partners oder Ex-Mannes. In Deutschland waren es 111 Frauen, aber insgesamt fast 200 Mordversuche. Also alle 2 bis 3 Tage werden hier und in Frankreich Frauen durch Männer getötet. Die Corona-Pandemie hat die häusliche Gewalt weltweit nochmal verschärft.
Das Patriarchat stürzt nicht von alleine. Da müssen wir nachhelfen.
Frankreich hat nun auf den öffentlichen Druck reagiert. Zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen wurde im November letzten Jahres ein 30-Punkte-Plan vorgelegt, um Frauen, aber auch Kinder besser zu schützen. Mit dem gestern verabschiedeten Gesetz dürfen Ärzte und Ärztinnen nun ihre Schweigepflicht in bestimmten Fällen aussetzen und Behörden informieren. Zum Beispiel, wenn unmittelbare Gefahr besteht. Frankreichs Bildungsminister Jean-Michel Blanquer.
Pour parler concrètement, si un enfant a des bleus, si un enfant a des coups.
Wenn ein Kind mit blauen Flecken zur Schule kommt, kann das auf intrafamiliäre Gewalt verweisen. Das müssen wir der Justiz melden. Da können wir nicht tatenlos zusehen.
Dans la bonne direction, on doit avoir cet œil aguerri sur des violences qui parfois sont trop masquées.
Frankreich geht sogar noch weiter. So gibt es höhere Strafen für Menschen, die andere in den Suizid treiben. Also auch psychologischer Druck kann strafbar sein, denn, so die Erklärung, gehe dem ziemlich oft körperliche Gewalt voraus. Aber auch in Deutschland sind Ärztinnen und Ärzte von ihrer Schweigepflicht unter bestimmten Umständen entbunden, um beispielsweise Patientendaten zu melden, die dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung dienen. Stichwort Infektionsschutzgesetz. Aber auch Röntgenunterlagen dürfen an weiterbehandelnde Ärzte weitergereicht und Krebserkrankungen müssen gemeldet werden. Und Ärzte können und dürfen bei Verdacht das Jugendamt über eine mögliche Kindeswohlgefährdung informieren und von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden werden. Dafür können sie auch eine Einschätzung beim Jugendamt in Anspruch nehmen. Die Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, Christiane Groß.
Also grundsätzlich gilt die Schweigepflicht sozusagen als erste Priorität. Aber wenn ich der Meinung bin, es ist jemand anders wirklich akut gefährdet oder der Patient oder die Patientin gefährden sich selbst, dann muss ich aktiv werden.
Zum Glück seien solche Fälle selten, aber es gäbe sie, sagt die Psychotherapeutin.
Also es gibt wenige Fälle, wo wir als Ärzte uns überlegen müssen, durchbrechen wir die Schweigepflicht. Aber es gibt solche Fälle und die sind immer schwer zu entscheiden. Ich hatte eine Situation, wo eine Mutter gesagt hat, den Mann, der ihre minderjährige Tochter angefasst hat, ich bringe den um, wenn ich ihn sehe. Da musste ich wirklich abwägen, macht sie es oder macht sie es nicht. Ich habe nichts gesagt und sie hat es nicht gemacht. Aber da steckt man einfach nicht immer drin.
In diesem Fall hätte die Ärztin aber die Möglichkeit gehabt, die Polizei zu informieren oder eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik vornehmen zu lassen. Unter Umständen folgen schwere Entscheidungen für die Patientin. Bei Kindeswohlgefährdung allerdings gilt in manchen Bundesländern wie Sachsen oder Bayern nicht nur eine Offenbarungsbefugnis, sondern sogar eine Offenbarungspflicht gegenüber dem Jugendamt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.